Willkommen beim ROMPC Webradio. Ich freue mich, dass Sie sich zugeschaltet haben. Als nächstes hören Sie einen Vortrag von Thomas Weil zum Thema Die innere Haltung entscheidet. Sie hören den Originalmitschnitt eines Leitvortrages vom 23. September 2010, der im Rahmen des dritten ROMPC-Kongresses in Wien gehalten wurde. Dieser Vortrag dauert circa eine Stunde. Wenn Sie jetzt keine Gelegenheit dazu haben, den Vortrag in voller Länge zu hören, können Sie sich eine entsprechende Audiodatei auch im Download-Bereich unserer Webseite www.rompc-webradio.de anhören und herunterladen. www.rompc-webradio.de.
So, erster Leitvortrag auf diesem Kongress nimmt das Kongressthema auf, The Power of Attitude, die innere Haltung entscheidet, wenn es darum geht, unsere Selbstwirksamkeit zu erhöhen und unsere Performance, zu Deutsch Leistungsfähigkeit, zu steigern. In der Vorbereitung auf diesen Leitvortrag und in der Vorbereitung auf diesen Kongress bin ich auf einen Cartoon gestoßen. Lucy sagt zu Charlie: Wenn du wirklich etwas von deiner Depression haben willst, dann ist es wichtig, eine ganz bestimmte Körperhaltung einzunehmen. Auf keinen Fall darfst du aufrecht stehen. Denn mit geraden Schultern und mit erhobenem Blick fühlst du dich sofort besser. Dann kannst du deine Depression überhaupt nicht genießen. Du musst die Schultern hängen lassen und den Blick nach unten richten. Dann jedenfalls hast du etwas von deiner Depression. Ich habe diesen Tipp schon vor einiger Zeit, ist mir immer wieder aufgetaucht, in einem Peanuts-Comic gefunden und Charles M. Schulz, der inzwischen leider verstorben ist, der Erfinder und Cartoonist dieser Comic-Serie, der muss es gewusst haben, denn wie in seiner Biografie zu lesen ist, er selbst litt immer wieder unter Schwermut und Depression. Und interessanterweise, viele seiner Cartoons sind gezeichnet von Weltschmerzthemen und das Thema Depression kehrt interessanterweise immer wieder in seinen Cartoons. Und ist schon faszinierend zu sehen, dass jemand mit diesem Thema sehr viel zu tun hat und auf der anderen Seite auch immer wieder darum gerungen hat, eine innere Distanz dazu zu bekommen. Du darfst auf keinen Fall aufrecht stehen, denn mit geraden Schultern und erhobenem Blick fühlst du dich sofort besser. Es kommt also auf die Haltung an. Die Haltung, die wir einnehmen. Die Haltung, die wir einnehmen, die entscheidet darüber, ob wir selbstwirksam sind, ob wir performen. Sie entscheidet darüber, wie wir uns fühlen, wie wir auf andere zugehen, wie wir die Herausforderungen meistern, die wir zu meistern haben und ob wir erfolgreich sind oder nicht. Ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so eine Redewendung ist oder in der Schweiz. Wir sind ja hier deutschsprachig international. Ne? Aber in Deutschen reden Kinder manchmal von sogenannten Teekesselchen. Das heißt Worte, die zwei Bedeutungen haben. Zum Beispiel das Wort Nagel. Das ist der Nagel, den man in die Wand reinhaut. Das ist aber auch der Nagel am Finger oder am Fuß. Und so haben wir eine ganze Reihe Bedeutungen. Krone. Das ist die Baumkrone. Das ist aber auch die Krone, die der König auf den Kopf hat. Worte, die ganz unterschiedliche Bedeutungen haben, je nach Kontext. Und das Wort Haltung ist auch ein Teekesselchen. Denn wir denken zum einen an die äußere Haltung, die Körperhaltung, die jemand einnimmt. Wir benutzen das aber auch für die innere Haltung, die mentale Haltung, die geistige Haltung, die ich habe. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass dieses Wort in zwei Kontexten etwas ganz Unterschiedliches meint und beide Kontexte gehören aufs Engste zusammen. Denn die innere Haltung stimuliert die äußere und die äußere stimuliert immer wieder die innere Haltung. Das heißt, wir können hier, wenn wir von die Haltung entscheiden, wir haben zwar hier den Fokus auf die innere Haltung gelegt, Aber die innere Haltung gibt es nicht ohne die äußere Haltung. Und deswegen fange ich jetzt hier zunächst auch mal mit der äußeren Haltung an. Wenn wir uns so die Evolution, die Entwicklungsgeschichte anschauen, dann ist der Mensch, zu der Spezies gehören wir ja, die jüngste Erfindung der Natur. Er unterscheidet sich von den Tieren dadurch, dass er hier oben, davon ist in ROMPC immer wieder die Rede, auch nochmal ein zusätzliches Gehirn hat, den Neokortex, der besonders weiterentwickelt ist. Manchmal nutzen wir ihn, manchmal nutzen wir ihn nicht. Manchmal ist er nützlich, manchmal ist er auch weniger nützlich und manchmal versuchen wir, ihn für Dinge zu nutzen, wofür er überhaupt nicht nützlich ist. Ja? Aber das ist nur ein Aspekt dieser jüngsten Entwicklung der Evolution, unser denkendes Gehirn. Der andere ist die Entwicklung zum aufrechten Gang. Wenn wir die Entwicklung zum aufrechten Gang anschauen, der dafür verantwortlich ist, dass wir auch eine aufrechte Haltung einnehmen können, dann ist das schon in der Evolution eine große Errungenschaft. Denn das Einnehmen dieser aufrechten Haltung ist auch die Voraussetzung dafür, dass wir uns Menschen, willkommen, auf Augenhöhe begegnen können. Zumindest theoretisch ist das der Fall. Allerdings, diese große und junge Errungenschaft der Natur, ich frage mich manchmal, ob die Evolution nicht schon wieder auf dem Abstieg ist, jedenfalls wenn ich diese Grafik mir anschaue. Wenn ich mir diese Grafik anschaue, dann kann man annehmen, dass der Zenit bereits überschritten ist, was den Homo sapiens betrifft. Aber mal Spaß beiseite. Fragen, die sich mir stellen, wenn ich diese Grafik sehe, ist, was machen wir denn aus dem Potenzial der aufrechten Haltung, das uns die Natur zur Verfügung gestellt hat? Gewissermaßen in die Wiege gelegt hat. Wie nutzen wir dieses Potenzial? Oder andersrum gefragt, wie tragen wir auch gelegentlich dazu bei, dass wir unsere aufrechte Haltung verlieren? Und dass dann als Folge auch unsere innere Haltung Schaden nimmt und nicht mehr aufrecht bleibt. Dass wir eben nicht mehr in der Lage sind, in Augenhöhe zu sein und in Augenhöhe zu kommunizieren und dass wir die Fähigkeit verlieren, in lebendiger Ich-Du-Beziehung auf Augenhöhe wechselseitig Anteil zu nehmen und Anteil zu geben. Wie tragen wir dazu bei und wodurch verlieren wir diesen aufrechten Gang, die aufrechte Haltung außen und innen? Und was natürlich noch wichtiger ist, wenn wir da gefährdet sind, wie können wir dieses Potenzial, was wir eigentlich haben, wieder erlangen und weiterentwickeln? Dabei fing ja alles einmal ganz unbefangen an. Als Säugling erblickten wir das Licht der Welt. Wir waren darauf angewiesen, willkommen geheißen zu werden. Und nachdem wir den Schutz- und Schonraum des Uterus verlassen hatten, auf Menschen zu stoßen, die uns signalisieren, es ist schön, dass du da bist, du gehörst zu uns. Wir sorgen für dich und du hast hier einen sicheren Ort und einen sicheren Platz. In diesem Ambiente konnten wir uns weiterentwickeln. Und irgendwann begannen wir mit ersten Krabbelversuchen, aus der Kraft unseres Beckens heraus, nicht aus der Kraft des denkenden Kopfes, sondern auf der Kraft des Beckens heraus richteten wir uns allmählich auf, erkundeten die Welt und stellten fest, dass wenn wir in Richtung einer Tür krabbelten, die sich auftat, sich ein neuer Raum erschloss mit abermals vielen Türen und die Welt schien endlos zu sein und es gab so unendlich viel für uns zu entdecken. Und wenn wir lange genug gekrabbelt waren, merkten wir, dass wir eben mit besagter Kraft unseres Beckens noch mehr machen können. Wir konnten uns so aufrichten, dass wir sitzen. Und jetzt schauen Sie sich einfach mal diese aufrechte Haltung an, dieses unbefangenen Kleinstkindes. Wenn wir jetzt das mal drehen würden vom Seitenprofil, würden Sie sehen, Wirbelsäule absolut aufrecht. Wer hat das noch von uns als Erwachsener so? Sitzt aufrecht da mit einer Geste, die Welt zu begrüßen und die Welt zu empfangen und zu nehmen, was es zu nehmen gibt, jedenfalls sofern es gut tut. Aufrecht sitzend fingen wir schließlich an, mit unseren Augen andere Blicke einzufangen, andere Blicke in Band zu nehmen, unsere Händchen auszustrecken, jedenfalls nach denen, die unserem Herz am nächsten standen, in der Erwartung, dass unsere Blicke erwidert werden und dass unsere Händchen ergriffen werden. Und wenn die Entwicklung einen ganz normalen, unbefangenen Verlauf genommen hat, und die Tatsache, dass Sie alle zu Fuß hier nach Wien gekommen sind, ist das neben mehr Beeinträchtigungen, die das neben den Beeinträchtigungen, die Sie in Ihrer Geschichte erlitten haben mögen, doch überwiegend auch positive Ressourcen und Erfahrungen da gewesen sein müssen. Denn irgendwann standen Sie auf Ihren Beinen und die haben Sie auch heute jetzt hierher getragen, sonst wären Sie jetzt nicht hier. So, und irgendwann standen wir da als stolze kleine Persönlichkeiten, auch wieder bitte diese aufrechte Haltung, die eigentlich ursprünglich im Sinne der Evolution zu uns gehört und Bestandteil des Potenzials ist, das uns in die Wiege gelegt worden ist. Wenn die Entwicklung unseres Potenzials ihren Gang nimmt, läuft allerdings nicht immer alles glatt. Wenn unsere natürliche Unbefangenheit gestört wird, wenn wir Verletzungen oder Traumatisierungen erleiden, dann hinterlässt dies Spuren auch in unserem Körper. Beeinträchtigungen, die sich in unserer äußeren Haltung widerspiegeln. Unsere aufrechte Haltung, die eigentlich zu unserer Natur gehört, bekommt einen Knacks. Und unser äußerer Bewegungsdrang friert mehr oder weniger ein. Was sind solche Kränkungen, Verletzungen, Beeinträchtigungen, Traumatisierungen? Nun, derer kann es in der Lebensgeschichte viel passieren. Es kann in jedem Lebensalter stattfinden. Wir haben jetzt gerade den Blick auf die Kindheit gelenkt, aber das Leben passiert ja nicht nur in der Kindheit, es geht ja noch weiter. Ich bin viel mit Menschen im Arbeitsleben zusammen, als Coach, wenn es darum geht, Menschen zu beraten in der Arbeitswelt. Und muss schon immer feststellen, wie krankmachend mancher Job sein kann. Wir bringen viel kostbare Lebenszeit, unwiederbringliche Lebenszeit im Beruf zu. Wir sind manchmal im Beruf mehr mit Kollegen und Vorgesetzten zusammen, rein quantitativ betrachtet, als mit dem Partner zu Hause. Und wenn ich sehe, nicht nur mit Blick auf die Krise des letzten Jahres, was hier an zusätzlichen, stressbesetzten, ängstigenden Herausforderungen auf Menschen am Arbeitsplatz zugekommen ist, sondern auch, wie in vielen Fällen mit Mobbing umgegangen wird, menschenverachtend, Menschen in Unternehmen abgewertet werden, dann sehe ich, dann ist das eine große Palette von Traumatisierung, die im wahrsten Sinne des Wortes krank machen kann. Ich habe es leider nicht vorher finden können, aber es gibt einen Fotografen, der hat irgendwann mal in einer großen deutschen Illustrierten veröffentlicht. Politiker. Kurz vor Amtsantritt und dann so 4, 8, 12 Jahre später. Nur Gesichter fotografiert. Es ist erschreckend, welche Spuren sich in diesen Gesichtern nach einer solchen Amtszeit, egal welcher Partei sie angehören, wieder entdecken lassen. Es ist erschreckend zu sehen, wie ein bestimmtes berufliches Engagement, das gilt nicht nur für Politiker, ein bestimmtes berufliches Engagement sich widerspiegelt und Spuren in den Gesichtern, in der körperlichen Verfassung, in der aufrechten oder weniger aufrechten Haltung hinterlässt. Die Perspektive eines Business Coaches ist natürlich meistens sehr stark auf das, was passiert im Arbeitsleben gerichtet. Als Therapeut gucke ich natürlich sehr stark Nicht nur auf die heutigen Traumatisierungen und Verletzungen, sondern auch auf die Traumatisierungen und Verletzungen, die wir von Kindesbeinen an erlebt haben und die nachhaltig Spuren in unserem Leben hinterlassen haben, Kerben, in die manche Erfahrung, die wir heute erleben, immer wieder reinhaut. Was aber macht die Verletzung zur Verletzung? Ein geflügeltes Wort ist das Wort Stress, und wer kann heute ernsthaft wagen, keinen zu haben, den hält man für einen Faulenzer. Ne? Also irgendwie kokettiert man ja ein bisschen damit, ist ja ganz gut, so Stress zu haben. So, ja? Stress gehört zum Leben dazu. Man kann sogar noch einen draufsetzen, das Leben wäre auch fade und langweilig ohne Stress. Und auch wenn wir Stress meistens negativ bezeichnen, ein reizvolles Rendezvous ist auch Stress. Ja? Ja? Stress ist eine Reaktion des Organismus auf Herausforderung. Da wird nämlich Adrenalin ausgeschüttet. Stress, früher hat man immer gedacht, es muss immer eine ordentliche Mischung sein zwischen Eustress und Distress, guten Stress und unangenehmen Stress. Und es muss ordentlich guter Stress da sein, damit wir den Distress ertragen. Klar, wenn wir keinen angenehmen Stress haben, verlieren wir auch die Motivation, den unangenehmen Stress zu ertragen. Aber das Entscheidende, das wissen wir durch die Hirnforschung, können Sie nachlesen bei Gerald Hüther, Buch Göttinger Neurobiologe, in seinem Buch Biologie der Angst. Das Entscheidende am Stress, der wirklich krank macht, ist nicht der Distress, der unangenehme. Da sind wir eigentlich sehr stresstolerant. Sondern die besondere Form von Distress, nämlich der unkontrollierbare Stress. Aus folgendem Grund. Wir sind genetisch mit archaischen Stressmustern ausgestattet, das unterscheidet uns auch nicht von den Tieren. Wir sind da nicht sehr weit weg von den Tieren. Das Erste, was wir normalerweise tun bei einer Herausforderung, ist, dass wir auf den Angriffsmodus schalten. Angriffsmodus heißt nicht nur immer aggressiv jemanden auf jemanden losgehen oder ihn am Ende sogar fressen oder töten, sondern aggredere lateinisch heißt zupacken, anpacken, darauf zugehen, die Sache in die Hand nehmen. Dieses archaische Stressmuster im animalischen Bereich ist ein Bewegungsmuster. Wir setzen uns in Bewegung. Und Bewegung, wenn sie denn dann auch noch erfolgreich ist, führt dazu, dass Adrenalin wieder abgebaut wird. Das heißt, am Ende entspannen wir uns. Wenn unser Gegner dummerweise stärker ist als wir, dann haben wir ein zweites Muster im genetischen Code. Abhauen, rette sich, wer kann. Flucht. Auch das ist ein Bewegungsmuster. Und wenn es erfolgreich ist, haben wir unser Leben gerettet, haben uns in Sicherheit gebracht. Ist zwar immer ein bisschen blöd, weil wir auch was verloren haben. Wenn wir aus unserem Nest vertrieben werden, haben wir unser Nest verloren, wir haben unser Eigenheim verloren. Wir haben vielleicht auch unsere Beute verloren, ne? Aber wir haben uns gerettet. Und deswegen ist es unangenehm, aber danach setzt Entspannung ein. Für den Fall allerdings, dass unser Gegner stärker ist als wir selbst und auch noch schneller, sprich wir in eine Situation hineinkommen, in der wir ohnmächtig sind, nichts tun können, mit keiner Bewegung etwas erreichen können, um das Problem zu lösen. Dann setzt das sogenannte Freezing ein, und solange noch Tiere instinktsicher sind, Menschen sind das eben nicht unbedingt, kann das sehr lebensrettend sein. Freezing, das bekannteste Form von Freezing ist der Todstellreflex. Wir erleben das manchmal, wir haben zwei Katzen bei uns zu Hause. Wer hat noch Katzen? Jemand Katzen? Okay, einige? Okay. Das ist manchmal einfach ein Ärgernis mit diesem blöden Freezing und den Mäusen. Weil, solange die Maus noch sich bewegt, angreifen tut sie nicht, sie versucht wegzulaufen. Findet die Katze das gut? Ja, wenn dann die Katze Maus hat, mit Maus spielt. Ja, irgendwann stellt die Maus fest, Katze zu groß, Katze zu stark, Katze zu schnell. Dann geht Maus in Freezing, stellt sich tot. Und dann passiert es oft genug, zumindest solange Katzen noch instinktsicher sind, und unsere sind es zumindest partiell, dass Katze Interesse an toter Maus verliert. Folge ist, Katze geht weg, Maus bleibt da. Wenn Katze weg ist, Maus kommt aus Friesing raus, wir haben Maus im Haus. Das ist dann unser Stress, den wir schlecht mit Friesing beantworten können, weil dann haben wir ein Problem. Ne? So. Das heißt, solange Tiere einigermaßen instinktsicher sind, setzt, wenn Freezing ausgelöst wird, beim gegnerischen Tier eine Beißhemmung ein. Das Freezing ist also einerseits eine tolle Erfindung der Natur, weil man auch noch in Ohnmacht eine Chance hat zu überleben, Meist zwar dummerweise ausgeliefert und kann nur hoffen, der andere tickt instinktsicher. Ja? Sonst ist man dummerweise gefressen. Aber es ist eine Möglichkeit zu überleben. In Schocksituationen, schauen Sie einfach mal in die Augen dieser Person. Können Sie es da hinten auch noch sehen? Ist noch sichtbar? Okay. Schauen Sie mal das Freezing in den Augen sich an. In einer unangenehmen Überraschungssituation. In einer Situation, in der ich nichts tun kann, um die Situation positiv zu beeinflussen. Zum Beispiel, ich bekomme eine unangenehme Nachricht. Oder ich erfahre, dass mir gekündigt wird. Oder ich höre vom Tod eines nahen Angehörigen. Situationen, in denen ich kaum noch Einfluss oder gar keinen Einfluss mehr nehmen kann, komme ich ins Freezing rein. Das muss nicht immer der komplette Todstellreflex sein. Das kann auch Mini-Erstarrung, Mini-Freezing sein. Und immer dann, wenn dies ausgelöst wird, führt das dazu, dass Abschaltprozesse im limbischen System unseres Gehirns stattfinden und führt das dazu, dass wir unsere natürliche Bewegung einfrieren und dass wir in Bewegungs- und Körperblockaden hineingeraten. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir selbst Opfer einer Verletzung oder Traumatisierung geworden sind oder ob wir in Bann genommen werden von Traumatisierung und Verletzung von Menschen, die uns nahe sind. Bleiben wir doch mal bei den Katzen und Mäusen. Ein Säugling, krabbelnd, unbefangen, krabbelt durch diesen Raum. Mäuslein hat sich in diesen Raum verirrt. Säugling krabbelt auf Mäuslein zu, weil Mäuslein ist lebendig und interessant. Kein Stress, Neugier. Mutter kommt dazu. Mutter hat Probleme mit Maus. Mutter sieht Maus. Mutter kreischt, weil Maus im Raum. Baby sieht Mutter kreischen. Ab dem Moment verliert das Baby, obwohl es mit der Maus gar keinen Stress hatte, seine Unbefangenheit gegenüber diesem Mäuslein. Das heißt, hat in diesem Moment aus Loyalität, aus Bindung, aus Verbundenheit mit der eigenen Mutter ein Thema sich an Land gezogen, was gar kein eigenes Thema ist. Ich könnte jetzt, das wäre eine ganz eigene Veranstaltung, einen Leitvortrag darüber halten, wie die Erfahrungen unserer Eltern und unserer Großeltern, sprich der Kriegsgenerationen, auf Kinder und Enkel weiterwirken, obwohl die Betreffenden nicht selbst traumatisiert worden sind. Unser limbisches System geht dazu in Resonanz. Immer dann, wenn wir in Ohnmacht hineinkommen, bedingt durch unkontrollierbaren Stress, dann frieren wir etwas von unserer Lebendigkeit in unserem Körper ein. Und da gibt es ganz charakteristische Bereiche des Festhaltens. Fangen wir mal oben an, die Stirn. Wenn wir Körpertherapeutie und RONPC zusammenbringen, dann gucken wir uns auch die Menschen an, während sie mit uns reden. Was erzählt uns ihr Körper für eine Geschichte? Die verkniffene Denkerstirn erzählt eine Geschichte davon, dass es offenbar irgendwann nicht mehr opportun und zielführend war, den Emotionen Raum zu geben, sondern dass man alles mit gedanklichem Bezwingen lösen wollte. Die Person muss mir nichts von ihrer Biografie im Detail erzählt haben, aber ihr Körper erzählt etwas von der unerhörten Geschichte, von der Verkniffenheit, die sich in dieser Denkerstirn abbildet. Jetzt mal gleich eins vorweg gesagt, ich werde jetzt so ein paar Sachen durchdeklinieren. Sie werden wahrscheinlich alle, ich eingeschlossen, einiges finden, weil wir hatten keine paradiesische Kindheit und das Leben verlief nicht paradiesisch. Also bitte jetzt nicht rausgehen im Sinne von denken, oh, was bin ich alles so schrecklich krank. Dann machen Sie das, was Medizinstudenten immer machen, wenn sie ja so ein Lehrbuch sich angucken. Die haben dann alle Krankheiten. Ich meine, zum Trost die Tatsache, dass Sie hier sind, ja, und die Tatsache, dass Sie frei rumlaufen, weil ich bin früher auch mal Knastfahrer gewesen und war auch in der Psychiatrie. Also von daher, dass Sie so frei rumlaufen und jetzt hier sind. Ihre Ressourcen bei allen Beeinträchtigungen müssen größer sein, ich habe es vorhin schon mal gesagt, als die Benachteiligung. Muss man einfach mal sagen. Ja. So, dann haben wir da die Augen. Wie viele Menschen, achten Sie mal darauf, haben einen verminderten Lidschlagreflex. Etwa alle 8 Sekunden zwinkern wir mit den Augen. Menschen, die Schrecken eingefroren haben in ihren Augen, starren. So wie die auf diesem Foto, nicht nur in dem Moment, wo ich plötzlich etwas Unheimliches höre, sondern laufen mit starrenden Augen durchs Leben. Da ist der Schrecken eingefroren in den Augen. Oder die Umgangssprache ist ja manchmal auch sehr in der Metaphernwahl sehr limbisch orientiert, ohne es zu wissen. Wir sagen ja, Mensch ist verbissen. Ja, hier. Das ist frühorale Beißwort, 7. Lebensmonat. Da sind nämlich, wenn die ersten Zähnchen kommen, sind wir eigentlich ganz beißlustig. Ne? Ist natürlich nicht unbedingt immer für die Mutter so nett, wenn dann also lustvoll in die Brust zugebissen wird. Ne? Aber in dieser Phase wird auch abgestillt. Und abstillen ist eigentlich ein dialogischer Prozess. Das ist die Frage, ist es ein Dialog oder ist es eine Verteufelung? Du böses Kind hast jetzt gerade Lust, mich zu beißen. Ne? Und jetzt weg von der Brust. Dann kann es sein, dass eine Menge von unserer natürlichen Lebendigkeit hier eingefroren ist und später gehen wir verbissen durchs Leben. Der Nacken. Das hat natürlich immer nur mit ergonomischen Problemen zu tun. Aber man kann Flöhe, Läuse und Würmer haben. Und manchmal trägt man schon lange so manche Last hier oben mit sich herum. Weil man irgendwie erlebt hat, das ist halt mein Job in der Familie, in die ich hineingeboren wurde. Ich muss die Lasten tragen. Und dann haben wir da oben ein breites Kreuz, und wir haben aber nur eins, ne, und das leidet darunter. Herz, Herzgefühle, Ort von Liebe und Hass. Im Herzbereich, wir haben die Redewendung, es hat mir das Herz gebrochen oder ich nehme Dinge zu sehr zu Herzen. Ne? Viele Themen nehmen wir uns zu sehr zu Herzen und haben Belastung in dieser Region. Das ist mir auf den Magen geschlagen. Ja, dann hat letztendlich die Aggression, die wir geschluckt haben, ihren Platz im Magen gefunden. Ist dummerweise dort nicht so recht verdaulich und das quittierte uns der Magen mit entsprechenden gastritischen Beschwerden. Manchmal weinen wir aber auch nach innen und dann weint irgendwann der Darm oder es weint die Blase. Wenn der Darm weint, dann haben wir Durchfallerkrankungen, manchmal auch das Gegenteil, paradoxerweise. Themen von Festhalten, Loslassen sind auch typische Darmthemen. Becken, nicht nur der Ort der Sexualität, sondern unserer Lebenslust. Wir haben vorhin bei dem Krabbelkind gesehen, das richtet sich aus dem Becken auf. Aus dem Becken heraus entwickeln wir die Kreativität. So. Einige im Raum, die sicherlich, wenn sie zu ihrem normalen Orthopäden gehen, dann würde feststellen, LWS-Syndrom, dann kriegt man die entsprechende Massage. Hat auch was damit zu tun, mit eingefrorener Lebenslust. Wir kommen zu den Waden. Gehen Sie mal mit dem Zweijährigen samstags einkaufen und kommen Sie an die Kasse dort, wo die Leckerlis sind. Solange die Zweijährigen noch einigermaßen unverbogen sind, dann haben Sie da ein Riesenszenario. Die strampeln auf und treten auf und wehren sich. Und wenn man dann, Sie lieben das Wort Nein, und jetzt stellen Sie fest, andere sagen dummerweise auch ab und zu Nein, und dann sind die richtig wütend. Das Problem sind aber nicht die Zweijährigen, die wütend sind, sondern die restlichen Kunden dort. Die haben dann so kluge Ratschläge und das erhöht nochmal zusätzlich den Stress. So, das heißt, eine Menge unserer auch natürlichen Aggression, wenn sie verteufelt wurde, weil wir sagen ja in unserer deutschen Sprache, wenn jemand ärgerlich ist, nicht du bist ärgerlich, sondern wir sagen, du bist böse. Das heißt, wir belegen das mit einem Moralbegriff, was völlig unsinnig ist, sagt aber etwas über unsere Kultur aus. Ja? Wenn wir das nicht mehr dürfen, auch unsere Aggression nicht mehr körperlich Ausdruck verleihen, dann kann es sein, dass wir das in der Wade einspeichern. Etwa 80% aller Westeuropäer haben einen Wadenblock. Wenn aber die Wade blockiert ist, dann können wir nicht mehr ganz entspannt und beweglich auf den Füßen stehen, dann erstarren wir. Und wenn die Erstarrung heftig ist, damit wir nicht umfallen, müssen wir anschließend die Pobacken zusammengreifen und haben auch noch Hämorrhoiden. Ich könnte jetzt weitermachen. Ne? Ich habe es absichtlich ein bisschen vereinfacht, um einfach ein Feeling auch Ihnen dafür nahezubringen, was passiert mit unserer aufrechten Erhaltung, mit unserer aufrechten beweglichen Haltung, wenn wir in unserem natürlichen Entwicklungsprozess zum aufrechten Gang, wenn wir da gestört und beeinträchtigt werden. Wenn wir mit ROMPC Body Reading machen, dann gucken wir uns Menschen von vorne, von hinten und von der Seite an. Und auch das erzählt uns eine unerhörte Geschichte. Es gibt Menschen, Die sind sehr stark ausladend im Oberkörper orientiert und sehr schmal im Unterkörper. Das heißt, wir haben eine ausgesprochene Asymmetrie zwischen oben und unten. Das heißt, jemand, der sehr überbetont oben ist, ist unter Umständen sehr expansiv, aber hat große Schwierigkeiten, verortet zu sein und Wurzeln zu haben, zu wissen, wo er hingehört und wo zu bleiben und wo zu binden. Bei Menschen, bei denen das umgekehrt ist, die bleiben an den Orten, an denen sie sind, manchmal kleben und haben große Schwierigkeiten, mal neue Dinge zu wagen. Das heißt, wir sind ja sowieso von der Natur nicht 100% symmetrisch, aber unter unkontrollierbarem Stress werden die Asymmetrien größer. Wir haben nicht nur die Oben-Unten-Asymmetrie, wir haben auch die Vorne-Hinten-Asymmetrie. Das sieht man auch manchmal im Gesicht. Jemand, der sehr stark mit Unterbiss den Unterkiefer nach vorne schiebt, ich denke da immer noch an den früheren Wehner da bei uns, der hat immer so gesprochen, ne? Wirken manchmal etwas sehr gleich mit der Aggression nach außen gehend, ne? Und manchmal etwas polterig sogar. Dann denkt man immer erst mal warten und mal wirken lassen, ehe man gleich rauspoltert. Ne? Und dann gibt es Menschen, die laufen so durchs Leben, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Das sind oft, wirken oft sehr ängstlich, ne? Und halten sehr stark zurück und haben Mühe mit dem, was sie fühlen, nach außen zu gehen. Das heißt, unter unkontrollierbarem Stress vergrößern sich diese Asymmetrien im Körper. Und dann haben wir Links- und Rechtsasymmetrien. Es gibt Menschen, die berichten, dass sie haben immer ihre Schwierigkeiten auf der linken Körperseite oder auf der rechten Seite. Oder die einen stehen immer so da oder so. Interessanterweise, Faustregel, rechte Körperseite korrespondiert mit Mutter, linke Körperseite mit Vater. Das ist immer sehr spannend, wenn man an der Stelle mal guckt, wie bildet sich rechte, linke mit Mutter, linke Körperseite mit Mutter, rechte mit Vater, Dankeschön, wie bildet sich auch eine Unausgewogenheit in der Beziehung der Elternfiguren, wie bildet die sich ab in unserem Körper? Das sind alles im Moment keine Anregungen im Sinne eines Vokabelverzeichnisses, so nach dem Motto, wenn das ist, bedeutet das das. Aber das sind Suchprozesse, ne? Wenn wir anfangen mit Body Reading auf die Haltung zu gucken und sagen, was ist in der Haltung abgebildet, was uns eine unerhörte Geschichte von dieser Person und von den Beeinträchtigungen in der äußeren Haltung und in der Entwicklung des aufrechten Gangs, ne? Was erzählt uns diese unerhörte Geschichte? Denn hinter jeder eingefrorenen Körperhaltung, das ist jetzt nicht eine Neuigkeit unbedingt von uns in ROMPC, das hat schon der Vater der Körpertherapie, der Wilhelm Reich, damals gesagt. Hinter jeder eingefrorenen Körperhaltung steht ein ungelöster Konflikt. Was wir jetzt sagen, es ist ein ungelöster limbischer Konflikt. Deswegen denken wir, in ROMPC körperliche Blockaden zu lösen ist eins, dafür gibt es viele körpertherapeutische Verfahren. Die spannende Frage ist nur, wie können wir das tun und gleichzeitig dem limbischen Konflikt, der darunter liegt, auf die Spur kommen und wie können wir das entkoppeln und lösen? ROMPC diagnostiziert auf vielfältige Art und Weise die zugrunde liegenden ungelösten limbischen Konflikte und beantwortet das durch heilsame, korrektive Beziehungserfahrung. Wir lösen das dann durch limbische Entkopplungstechniken und macht das an einem Beispiel deutlich. Ich hatte eine Klientin, wir nennen sie jetzt mal Roswitha. Roswitha wirkte sehr depressiv. Interessanterweise, wenn man ihr in die Augen schaute, merkte man dergestalt einen Augenblock, weil die Augen guckten, auch wenn sie einem gegenüber stand, ne, guckten einen immer durch einen hindurch auf unendlich. Hatte so wie so einen leicht gläsernen Blick. Und ganz eigentümlich, wenn man dieser Person in die Augen schaute, bemerkte ich bei mir, ne, dass meine Augen eine Tendenz hatten, nicht, dass es dazu kam, feucht werden zu wollen. Und ich fragte sie dann mal, wie ist das denn mit so Tränen und so, kennt sie das? Nein, 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 das kennt sie nicht, Tränen nach außen zu bringen, das hätte nie eine Chance gehabt, dann sei sie als Heulsuse bezeichnet worden. Sie würde alles immer mit sich alleine abmachen und nach innen weinen. Das Problem, dessen wegen sie kam, war eine massive Colitis. Also eine Darmentzündung. Schleimige Colitis, Darmentzündung. Das heißt, der Darm hat stellvertretend geweint. Das war ein langer Prozess, das geht nicht mal gerade so mit einer Klopfsitzung. Aber es war ein langer Prozess, wo sie brauchte in Beziehung zu mir als Professional die Vergewisserung und die Erfahrung, dass es absolut okay ist, mit Tränen nach außen zu kommen und zu erleben, wie es ist, getröstet zu werden. Wo es dann darum ging, die zugrunde liegenden Ängste, nämlich die Ängste, sich zuzumuten, diese Ängste zu entkoppeln mit den limbischen Entkopplungstechniken, willkommen. Und wo es dann auch auf der Verhaltensebene nötig war, neue Verhaltensweisen einzuüben, das heißt auch überhaupt mal zu lernen, wie teile ich anderen mit, was ich will und was ich nicht will und was mir fehlt. Wenn wir anfangen, Menschen zu begleiten in einem Prozess, in dem es darum geht, diese Blockierungen, wir sind immer noch bei der äußeren Haltung, diese Blockierungen der äußeren Haltung aufzulösen, dann bekommen wir es mit einer Menge Widerstand zu tun. Denn diese äußere Haltung, die wir eingenommen haben, ist eine Schutz- und Schonhaltung. Wir haben uns mit dieser körperlichen Haltung gelernt einzurichten. Jemand, der immer eins auf die Mütze bekommt und in die Schildkrötenhaltung geht, wenn ich jetzt versuche, die Person zu ermutigen, sagen, richte dich doch mal auf, kommt die Person zwangsläufig mit Angst in Kontakt. Angst, dass es wieder eins auf die Mütze gibt, weil in ihrem Beziehungsmodell und ihren lebenslangen Erfahrungen hat diese Person erlebt, so ist es immer gewesen, ergo so bleibt es auch weiter und am besten schütze ich mich, wenn ich mich in mir zusammenziehe. Das heißt, es ist eigentlich eine Schutz- und Schonhaltung. Mir ist es lieber, in solchen Zusammenhängen von Schutz- und Schonhaltung zu sprechen, als von Krankheit. Weil eigentlich sind diese Schutz- und Schonhaltungen Ausdruck größter Gesundheit, denn die Person hat zu Mitteln gegriffen, mit denen sie sich selbst schützen wollte in einer schwierigen Situation. Dummerweise, unser limbisches System, wenn wir eine solche Schutz- und Schonhaltung eingenommen haben, Sie haben ja auch noch nicht Tiere gesehen, die mit einer Uhr rumlaufen, ne? Machen ja Tiere nicht. Das ist ja eine Erfindung unseres Frontalhirns, dass wir Zeit messen, dass wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterscheiden können. Das limbische System, mit dem Tiere rumlaufen, hat diese Fähigkeit nicht. Das heißt, das limbische System kann sich nicht damit beruhigen und sagen, das ist Schnee von gestern, das war mal. Sondern wenn das limbische System unter dem Bann steht, sich schützen zu müssen und in ein Freezing zu gehen, dann ist es in dieser Schutzreaktionsbereitschaft beim kleinsten Trigger. Und dann ist natürlich jeder Versuch, Menschen zu befreien aus diesem inneren Gefängnis, ist von Widerstand begleitet. Nicht, weil die Betreffenden so widerständig sind oder böswillig sind, sondern weil sie sich schützen wollen. Das heißt, ein wesentlicher Fokus von ROMPC ist es, diesen sogenannten Widerstand als Schutz- und Schonhaltung zu begreifen, zu würdigen und zu gucken, wie können wir diese Person entängstigen, damit sie etwas Neues wagen kann und damit sie von diesen Verspannungen lassen kann. Es kommt aber noch ein Ding dazu. Wir unterscheiden ja körperlich und seelisch, seelisch und körperlich. Auch das ist nur eine Erfindung unseres denkenden Frontalhirns, denn unser Organismus unterscheidet nicht. Irgendwann haben wir das dann in den letzten 100 Jahren dann auch festgestellt, dass das zusammengehört und haben dann ein neues Kunstwort entwickelt und das heißt psychosomatisch. Ja, ist ja gut, dass wir es haben, weil wir jetzt wieder begreifen, es gehört eigentlich zusammen. Ne? So, aber unser Organismus denkt immer psychosomatisch. Das heißt, wenn wir es nötig hatten, uns zu schützen, weil man unsere die Entwicklung des aufrechten Gangs beeinträchtigt hat oder uns verboten hat oder bestraft hat dafür, aufrecht zu sein und aufrecht zu bleiben, was unsere Haltung betrifft. Und wenn wir es nötig hatten, uns zu schützen, dann kommt auch irgendwann unser denkendes Frontalhirn dazu. Wir meinen ja immer, es tanzt alles nach der Pfeife des Frontalhirns, aber meistens tanzt das Frontalhirn nach der Pfeife des limbischen Systems. Und wenn das limbische System Angst hat, dann fängt das Frontalhirn an, nach vernünftigen, pseudo-vernünftigen Erklärungen zu suchen, warum es jetzt besser ist, Angst zu haben und sich zu schützen. In ROMPC haben wir da drei wesentliche Komponenten. Das erste sind unsere superlativistischen Selbstansprüche. Das heißt, die Ansprüche, die wir haben, was heißt, es muss immer noch besser sein, es ist nie genug, damit machen wir uns innerlich die Hölle heiß. Das wirkt als destruktive Selbsthypnose. Ist die Folge von Verletzungen und Traumatisierung von Anno Schnee. Nur wenn das mal installiert ist, so nach dem Motto, ich bin nur dann ein liebenswerter Mensch, wenn ich alles toppe, denn dann steigere ich meinen Unwiderstehlichkeitscharakter so sehr, dass alle mich lieben müssen. Das ist aber, ist eine Illusion. Das ist wie der Gaul, der der Möhre hinterherjagt, wo der Reiter die Möhre vor die Nase hält. Man kommt da nie an. Insofern generieren wir heute unkontrollierbaren Stress. Einmal traumatisiert, einmal gelernt, sich schützen zu müssen, traumatisieren wir uns heute mit unseren superlativistischen Selbstansprüchen selbst. Das ist der hausgemachte Stress. Und wenn wir dann jemandem sagen, hör mal, ist doch genug, was du getan hast. Wir geben mal eine Rückmeldung. Hey, perfekt genug. War auch schnell genug, hast dir genug Mühe gegeben. Dann sagt die Person, nö, es hätte noch besser gehen können. Und dann gibt es Pseudo-Begründungen. Man findet immer irgendwo auf der Welt jemanden, man kann sich immer so vergleichen, dass man zu allem, was man tut, und sei es noch so exzellent, jemanden findet, der es irgendwo besser kann. So, und wenn man diese Vergleiche anstellt, dann sind das Pseudo-Begründungen, die nicht mehr dazu führen, dass wir unsere Performance steigern, sondern es führt letztendlich in mehr Ohnmacht hinein, hört sich aber irre vernünftig an. Zweite Komponente sind unsere galoppierenden Gruselfantasien. Klingen auch ganz vernünftig. Wir malen uns aus, warum wir irgendwas sowieso nicht kriegen, warum es sowieso nicht klappt. Spannend, immer dann, wenn ich Menschen ermutige, mal was neu oder anders zu machen. Ich kenne es auch von mir selbst. Das, was sofort aktiv wird, sind die Gruselfantasien, alle Argumente darüber, warum das sowieso nichts bringen wird. Auch damit machen wir uns die Hölle heiß und generieren unkontrollierbaren Stress. Und dann haben wir noch so einschränkende Grundüberzeugungen. Das heißt, das ist so diese ROMPC-Trias, auf die wir gerne schauen. Superlativistische Selbstansprüche, galoppierende Gruselfantasien, einschränkende Grundüberzeugungen. Jeder von uns hat ab und zu so ein paar Redewendungen, zu sagen, das ist halt so meine Art. So bin ich halt. Hat neulich jemand gehabt, ich bin halt so, ich stehe auf Harmonie, ich bin halt so ein Braver. Es ist überhaupt nicht meine Art, irgendwie mal so kompetent aufzutreten oder mich zu wehren. Ich habe ihm dann gesagt, auch er sei als Schreihals geboren worden. Da hat er mich sehr erstaunt angeguckt. Ne? Das hat nichts mit unserer Art zu tun, sondern irgendwann haben wir gelernt, uns zu schützen und uns einzuschränken. Interessanterweise sprach er die ganze Zeit so, als ob er einen Frosch im Hals hatte. Das heißt, hier hat er was eingefroren, ne? Und es ist überhaupt nicht seine Art, mal laut zu werden. Und es war sehr vernünftig alles begründet. Es sind aber Pseudo-Erklärungen, in denen unser Frontalhirn mit seinen Erklärungsmodellen und Klärungsmustern versucht, dem limbischen System zur Hilfe zu kommen und gleichzeitig dazu führt, dass wir in einem Bezugsrahmen bleiben, aus dem es keinen drin gibt. Jedenfalls nicht so schnell. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo aus der äußeren Haltung eine innere Haltung geworden ist. Denn wir haben dann einen inneren Bezugsrahmen, ein inneres Mindset, als Folge dessen, dass wir in unserem natürlichen Bewegungsdrang, so fing alles an, in Beziehung gehen zu wollen, Angriff, Flucht, auf andere zugehen, wir sind dort beeinträchtigt worden. Wir haben gelernt, uns zurückzufahren. Sie können eine kleine Übung machen, wie das geht. Strecken Sie mal Ihre Hand aus. Jetzt gehen Sie mal mit der Hand nach oben, jetzt gehen Sie mal mit der Hand nach unten. Was Sie jetzt gerade gemacht haben, ist vornehm ausgedrückt, Sie haben Agonist und Antagonist nacheinander bedient. Der eine Muskel, der raufzieht, der andere, der runterzieht. Gehen Sie nochmal in die Position. Und jetzt kommt die verrückte Anweisung. Bedienen Sie mal bitte beides gleichzeitig. Ziehen Sie nach oben und nach unten gleichzeitig. Nach einer Weile fühlt sich das nicht mehr angenehm an und Sie fangen entweder an zu zittern oder Sie haben Krampf. Das passiert immer dann, wenn wir durch unkontrollierbaren Stress beeinträchtigt werden. Unser natürlicher Impuls, zum Beispiel die Händchen auszustrecken nach Mama, wenn ich weiß, es gibt eins auf die Finger, dann werde ich in dem Moment, wo eigentlich der natürliche Impuls kommt, weil mein limbisches System sagt, mach's bloß nicht, du hast dahinter noch ein Problem mehr, du willst nicht nur die Mama, die du nicht kriegst, sondern kriegst auch noch eins auf die Finger. Ne? Das heißt, dieser Impuls wird zurückgefahren, Agonist und Antagonist wird gleichzeitig ausgelöst und irgendwo dann im Rücken haben wir den Block. oder in der Armmuskulatur oder wo auch immer. Wir können im Prinzip sagen, und das ist ein RONPC-Begriff, immer dann, wenn wir durch unkontrollierbaren Stress verletzt worden sind, führt es zu einem sogenannten limbischen Verhaltungsreflex, nicht Verhaltensreflex, sondern Verhaltungsreflex. Es gibt einen natürlichen Bewegungsimpuls und der wird zurückgefahren und irgendwo haben wir den Spasmus und irgendwo wird es eingefroren und das spiegelt sich in unserer Körperhaltung wieder und in den Asymmetrien, den verstärkten Asymmetrien im Körper. Dann kommt die innere Haltung dazu, unser Frontalhirn als Dienstleister setzt Pseudo-Erklärungen in Gestalt von superlativistischen Selbstansprüchen, galoppierenden Gruselfantasien und einschränkenden Grundüberzeugungen drauf. Das ist unser innerer Bezugsrahmen und mit diesem inneren Bezugsrahmen gehen wir nun auf die Welt zu. Wenn wir jetzt diesen inneren Bezugsrahmen haben und identifiziert haben, können wir natürlich mit hypnotherapeutischen Techniken kommen und sagen, ab jetzt hypnotisieren wir uns besser. Schon morgens vom Spiegel werden wir uns sagen, du kannst alles, wenn du nur willst. Du bist ein liebenswerter Mensch. Und wir klopfen uns selbst auf die Schulter. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen provokant. Diese Techniken bringen eine Menge. Auch wir nutzen in ROMPC Affirmationstechnik. Ich hatte vor einigen Jahren eine Führungskraft, die zu mir kam und sagte, ich habe so verschiedene Seminare durchlaufen und war vorher mit meiner Motivation so Probleme gehabt. Und ich habe das dann morgens gemacht, weil ich habe so Sätze mit auf den Weg bekommen. Ich soll morgens freundlich mich am Spiegel begrüßen und mir auf die Schulter klopfen. Und dann war der Satz, den er mitbekommen hat aus dem Seminar, du kannst alles, wenn du nur willst. Dann habe ich gesagt, ich habe 2 Jahre einen Motivationsschub gehabt. Ja, wir wissen auch warum. Weil solche inneren Bilder, die ich habe, schütten Dopamin aus, schütten Endorphine aus und es gibt tatsächlich einen Schub. Dem ging es subjektiv tatsächlich besser. Aber warum war er gekommen 2 Jahre später? Weil er im dicken Burnout war. Er hat letztendlich mit diesen Affirmationen seinen narzisstischen Superlativismus noch weiter ausgebaut und gesteigert und er hat mehr von dem gemacht, was ihn schon vorher krank gemacht hat. Ich erzähle das deshalb, weil diese Methoden sehr wirksam sind, aber wenn sie letztendlich benutzt werden, um ungelöste limbische Konflikte zu verstärken, dann ist es eine Verstärkung unserer destruktiven Selbsthypnose. Wenn wir aber umgekehrt gucken, was ist eigentlich der zugrunde liegende Konflikt, dann können wir mit neuen Bildern, mit neuen Affirmationen, mit einer neuen Form von Selbsthypnose auch sehr lösend wirken und auch neue Modelle bei uns generieren. Das kann sehr richtungsweisend sein. Gleichzeitig denke ich allerdings jetzt mit unserer ROMPC-Brille, reicht es nicht, solange im Untergrund der limbische Konflikt immer noch aktiv ist. Das heißt, solange Kosmetik obendrauf gesetzt wird und nicht geschaut wird, was ist das, worunter die Person im Tiefsten noch immer leidet und was sie im Tiefsten ängstigt, dann haben wir eine Kosmetik obendrauf und unten drunter bleibt der Konflikt. Das Spannende ist nun, wenn wir an der Stelle eine brüchige innere Haltung haben, ob wir das wollen oder nicht, wir senden das nach außen. Viele von Ihnen haben einschlägige Kommunikationstrainings besucht. Ich selbst biete auch ab und zu Kommunikationstrainings an. Wer kennt das Eisbergmodell? Da gehen viele Hände hoch. Ist ein Klassiker. Das heißt, wir wissen, es gibt eine Sachebene der Kommunikation, es gibt eine emotionale Ebene und darunter gibt es eine Beziehungsebene der Kommunikation. Und immer ist es die Kommunikation. Wir beeinflussen durch Kommunikation andere. Und die tiefste Ebene ist die Beziehungsebene. Im Zuge der Neurobiologie wissen wir, dass es offenbar noch eine 4. Ebene darunter gibt, die sich manchmal mit der sichtbaren, verbalen oder nonverbalen Kommunikation mitteilt und manchmal auch unsichtbar mitteilt. Was meine ich damit? Wir sind ausgestattet mit Spiegelneuronen. Spiegelneuronen, hochintelligente Nervenzellen, können Sie viel in dem Buch von dem Bauer lesen, über warum ich fühle, was du fühlst. Spiegelneuronen sind Nervenzellen, die in der Lage sind, in Resonanz zu gehen. Wir können uns in andere Menschen hineinfühlen. Ich sage es mal animalisch, dort wo wir gar nichts wahrnehmen, können Tiere einen Feind wittern. Sie gehen in Resonanz mit einem Konflikt wo wir immer sagen, wir sehen noch gar nichts, wir nehmen gar nichts wahr. Wir haben diese Spiegelneuronen auch und diese Spiegelneuronen sind auch höchst irritierbar. Wenn wir auf einen Menschen treffen, der in seinen inneren Haltung brüchig ist, einen ungelösten Konflikt hat, fangen wir das auf. Wir fangen das nicht unbedingt bewusst auf, aber es irritiert uns. Ich trainiere auch manchmal Verkäufer, erzähle ihnen eine nette Übung, die ich immer mit Verkäufern mache, vor allen Dingen solchen Verkäufer, die zertifizierte Verkäufer sind, schon alle Kommunikationstrainings rauf und runter haben und die auch gelernt haben, wie man kommunikativ Einwandbehandlung macht, Menschen emotional abholt und die da echt gut sind drauf. Und trotzdem will der Funke öfter nicht springen. Dann bauen wir folgende Übung auf. Wir haben einen Verkäufer und einen gespielten Kunden. Der Verkäufer hat die Anweisung, nichts zu sagen und Pokerface aufzusetzen. Also so neutral wie möglich aus der Wäsche zu gucken. Und wenn man genau hinsieht, man sieht auch nichts, dass sich irgendwas erkennbar ist an seiner Mimik. Dann kriegt der Verkäufer, Kunde weiß es nicht, eine Karte und da steht der Satz drauf. Das ist ein interessanter Kunde, dem ich gerne etwas verkaufe. Dann kriegt der Verkäufer 30 Sekunden Zeit, innerlich, mental diesen Satz zu memorieren. Er guckt den Kunden nach wie vor mit Pokerface an. Kunde weiß nicht, was der Satz ist. Ich bitte den Kunden, seinen Arm auszustrecken und ich teste mit Muskeltest, kinesiologisch seinen Muskel. Muskel bleibt stark. Verkäufer guckt immer noch absolut neutral. Verkäufer bekommt eine Karte, auf der steht drauf, dieser Kunde ist ein Zeitdieb, hoffentlich ist er bald weg. Verkäufer memoriert 30 Sekunden lang diesen Satz, guckt immer noch neutral, weil er hat ja gelernt, sich zu beherrschen, auch wenn der Kunde nicht mag. Ich teste beim Kunden, Muskel platscht runter, Muskel wird schwach. Kunde, gespielter Kunde, hat keine Ahnung, er hat ja nichts gehört von dem Verkäufer. Keine verbale, keine nonverbale erkennbare Kommunikation und trotzdem hat er eine Irritation aufgefangen. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass limbische Irritationen nicht unbedingt verkaufsfördernd sind. Das brauchen wir aber nicht nur auf den Verkauf anwenden. Wir können das auf vielfältige Beziehungen anwenden. Wir sagen dann irgendwann, bei dem Menschen stimmt irgendwie die Chemie nicht und dann können wir manchmal gar nicht mehr sagen. Ne? Da hat unser limbisches System etwas aufgefangen von einer Haltung des anderen, ne? Die in diesem Moment alles andere als einladend oder gewinnend für mich ist. Jetzt ist das natürlich einerseits faszinierend, wie wir mit unserer Haltung Einfluss nehmen. Es ist aber auch erschreckend. Gerade wenn wir als Profis unterwegs sind, treffen wir ja manchmal auf Zeitgenossen, die es uns nicht leicht machen, sie lieb zu haben. Und wir werden trotzdem mit ihnen umgehen müssen. Manchmal gelingt es mir in solchen Situationen, eine emotionale Brücke dennoch zu der Person zu bauen, indem ich mir vorstelle und sage, dieser Mensch, der mir es jetzt nicht leicht macht, ihn gerade lieb zu haben, dass ich in diesem Moment sage, okay, mir imaginiere, was ist seine Verletzungsgeschichte? Was hat sein inneres Kind für Verletzungen erlebt, dass der so geworden ist, wie der ist? Dann habe ich eine emotionale Brücke und dann habe ich das Problem nicht. Aber es gibt auch Zeitgenossen, bei denen uns das nicht gelingt, eine emotionale Brücke zu bauen. Oder Zeitgenossen, die müssen gar nichts sagen. Dann triggern sie bei uns einen Konflikt an. Und in diesem Moment stellt sich die Frage, wenn wir denn, und das ist ja das Thema dieses Kongresses, unsere Selbstwirksamkeit steigern und erhalten wollen und performen wollen, also leistungsfähig sein wollen, stellt sich die Frage, wie wir denn in diesem Moment, was unsere innere Haltung betrifft, aus dem Konflikt herauskommen, in dem wir stehen und der bei uns wachgerufen ist, denn dann haben wir die brüchige Haltung, die letztendlich unseren Erfolg nach außen hin minimiert. Ich bin ziemlich sicher, dass Sie in den vielen Workshops dieses Kongresses eine Menge direkt und indirekt zu dem Thema erfahren werden, wie Sie Blockaden bei sich selbst lösen, um dann auch, jetzt in meiner Sprache gesagt, brüchige Anteile in Ihrer Haltung überwinden können. Muss ja auch noch jetzt mal zum Ende kommen, meine lieben Kollegen haben sehr viele reizvolle Beiträge hier noch zu machen. Allerdings eins ist ganz wichtig, behalten Sie es im Hinterkopf, Sie haben immer vier Möglichkeiten. Das ist jetzt der Witz von den vier Möglichkeiten, ist aber ernst gemeint. Wenn Sie bei sich etwas ändern wollen, zum Beispiel in Ihre innere Haltung aus den Umklammerungen, limbischen Umklammerungen, befreien wollen, dem limbischen Gefängnis befreien wollen, der Angst befreien wollen, unter der Sie manchmal stehen, dann haben Sie vier Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, sich nicht ändern und sich weiter schlecht fühlen. Ist eine ernste Möglichkeit, aber ich vermute, wir sind uns sehr schnell einig, dass Sie diese Möglichkeit nicht wollen. Und wenn Sie hier sind, suchen Sie nach anderen Lösungen. Die vierte Möglichkeit, sich ändern und sich gut fühlen. Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass wir dahin wollen. Gut. Wir haben ja jetzt schon Herbst. Herbst hat ja jetzt angefangen. Okay? Das Jahr geht mit schnellen Schritten dem 31. Dezember entgegen. Am 31. Dezember werden viele Vorsätze gefasst. Und was sagt man? Ist auch so eine Redewendung. Ab jetzt muss der innere Schweinehund bekämpft werden. Ich weiß nur nicht, wer der Schweinehund ist. Ne? Weil es auch so eine abwertende Haltung gegenüber mir selbst. Also dieser blöde Schweinehund, der muss bekämpft werden. Und dann wird am 1. Januar alles anders. Ich muss Ihnen nicht sagen, wie lange diese Vorsätze halten. Weil all diesen Vorsätzen ist schwarze Pädagogik gemeinsam. Das heißt, wir tadeln uns, wir haben diesen blöden Schweinehund und der Schweinehund muss bekämpft werden. Wir machen uns nieder, dass wir so sind, wie wir sind. Wir sagen auch oft die Redewendung, das oder das stört mich an mir. Und merken nicht, wie wir uns da bereits tadeln. Das heißt, die meisten Veränderungen, achten Sie mal bei sich drauf, achten Sie auch bei Ihren Klienten drauf, werden so eingetütet. Ich muss mich ändern, weil ich bin nicht okay, so wie ich bin. Und das sind letztendlich Änderungsversuche nach dem Strickmuster, sich ändern und sich schlecht fühlen. Immer dann, wenn wir auf diesem Weg über schwarze Pädagogik, über Selbstabwertung, über uns niedermachen, versuchen uns zu ändern, wird das einen kurzfristigen Erfolg haben, wenn überhaupt, und dann landen wir auf dem Punkt 1, wo wir eigentlich gar nicht mehr sein wollten, nämlich sich nicht ändern und sich schlecht fühlen. Das ist meistens am 1., 2., 3. Januar dann schon wieder der Fall. Die dritte Möglichkeit, das ist die, die weiterführt, liegt uns aber nicht unbedingt immer sehr nah. Das heißt, sich erst einmal überhaupt nicht ändern. Sich nicht ändern und sich gut fühlen. Was heißt das? Das heißt, sich damit anzufreunden, dass es gute Gründe gibt in meiner Lebensgeschichte, dass ich zu dem geworden bin, der ich bin. Dass ich gute Gründe dafür hatte, die Schutz- und Schonhaltung einzunehmen, die ich eingenommen habe. Und dass ich unter den Möglichkeiten, die sich in meiner Lebensgeschichte wann immer mir boten, die für mich erkennbare beste Wahl getroffen habe. Interessanterweise, wenn wir unser inneres Kind nicht abermals schlagen und abermals traumatisieren, sondern anfangen, versöhnt zu werden mit uns in Option 3, ist das in den meisten Fällen die Voraussetzung, überhaupt in Position 4 früher oder später gelangen zu können. Das war jetzt Futter für Ihr Frontalhirn. Ich habe das auch schon oft Leuten gesagt, die dritte Position oder dritte Option ist wichtig. Dann geht's wieder los. Ja, aber, wenn du mich richtig kennen würdest, dann würdest du wissen, was für ein Idiot ich eigentlich bin, weil ich hätte ja in meinem Leben so vieles anders machen können, aber ich war der Depp, der das nicht gemacht hat. Und dann geht es wieder los. Wir nennen es in RO-MPC eine Selbstallergie. Man kann gegen alles allergisch sein, auch gegen sich selbst. Gut. Ja. Ohne dass wir damit jetzt alle Probleme schon lösen können, aber ein guter Start in diesen Kongress und ein guter Start in Option 3, um eine Chance zu haben, zu Option 4 zu kommen, den machen wir jetzt mal alle gemeinsam, weil wir entkoppeln den Widerstand gegen Option 3. Limbisch. Frontalhirnmäßig könnte ich jetzt noch stundenlang weiterreden und ich werde Sie überzeugen oder auch nicht, je nachdem, wie viel Ja-Aber Sie in petto haben. Wir machen das jetzt limbisch und Sie machen das alle mit. Sie reiben mal hier Ihre neurolymphatische Reflexzone, die reiben wir übrigens immer vor jeder neuen RO-MPC-Sequenz und sprechen einfach mal nach. Verzeihen Sie mir, dass ich Sie jetzt zum Nachsprechen einladen. Ich war früher mal evangelischer Pfarrer und war gewohnt, dass die Leute mir nachsprechen. Ich freue mich, dass ich heute jetzt hier in diesem Moment diese alte Ressource mal anzapfen kann. Also sprechen Sie mir nach. Sie müssen es nicht glauben. Wichtig ist nur nachsprechen. Ich akzeptiere mich voll und ganz. Ja, bitte im Chor.
Ich akzeptiere mich voll und ganz.
Auch damit,
dass es mir manchmal schwerfällt,
mich dafür lieb zu haben
und mich damit lieb zu haben,
dass ich so bin, wie ich bin.
Ich akzeptiere mich voll und ganz,
auch mit dem Stress,
den es mir manchmal bereitet,
mich einfach als der sein zu lassen, der ich bin.
Mich in Ruhe zu lassen
und versöhnt mit mir zu sein,
dass der Weg, den ich gegangen bin,
der beste unter den Wegen war,
die sich mir boten.
In diesem Sinne
akzeptiere ich mich voll und ganz
mit allen meinen Stärken und Schwächen.
Sehr gut. Amen heißt, so sei es.
Danke Ihnen für Ihr Interesse und für Ihr sich anstecken lassen und wünsche Ihnen und uns allen einen wunderschönen Kongress.
Sie hörten den Originalmitschnitt eines Leitvortrages von Thomas Weil, vorgetragen am 23. September 2010 auf dem 3. RoMPC-Kongress in Wien. Der Vortrag hatte das Thema »Die innere Haltung entscheidet«. Wenn Sie jetzt keine Gelegenheit dazu hatten, den Vortrag in voller Länge zu hören, können Sie sich die entsprechende Audiodatei auch im Downloadbereich unserer Webseite www.rompc-webradio.de anhören und herunterladen.